Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Wer öfter in den sozialen Medien wie Instagram, TikTok oder Facebook unterwegs ist, kommt an ihnen nicht vorbei. Sogenannte Finfluencer. Sie sind gern etwas lauter und bunter als der Rest und oft auch mit knalligen Überschriften vertreten. Vor allem junge Investoren schauen sich ganz gern die Finanz- und Geldanlage-Tipps in meist kurzen und frischen Formaten an. Doch sind die Finfluencer wirklich seriös und können sie einen echten Mehrwert bieten? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, eines wollen wir gleich mal vorweg schicken. Finfluencer sind natürlich nicht per se unseriös und auch du, lieber Karl, bist ja eine Art Finfluencer oder wie siehst du dich und diesen Podcast hier?
Ja, also insgesamt bin ich da hin und her gerissen, Andreas. Einerseits finde ich es echt klasse, dass Geldanlage endlich auch bei Jüngeren ein Thema wird. Finfluencer sprechen ja vor allem eine jüngere Zielgruppe an. Andererseits wird dabei aber leider auch viel Blödsinn erzählt und völlig falsche Vorstellungen verbreitet. Genau da wollen wir ja auch mit unserem Podcast dagegen steuern. Von daher hast du schon recht, dass ich in gewisser Weise auch ein Finfluencer bin.
Ja, wie beurteilst du denn jetzt das Standing, das Können oder auch das Wirken der Finfluencer?
Da gibt es eine riesige Bandbreite, Andreas. Es gibt wirklich sehr gute, aber auch grottenschlechte Finfluencer. Und leider sind die schlechten in der Überzahl. Dazu kommt, dass die mit Ahnung nicht unbedingt die hohen Abrufzahlen haben. Stattdessen sind oft die am erfolgreichsten, die spektakuläre Gewinnversprechungen machen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil es sich dadurch in den Köpfen der Zuhörer womöglich völlig unrealistische Vorstellungen festsetzen.
Aber sind das jetzt nicht nur ganz subjektive, persönliche Eindrücke, Karl? Lässt sich das denn vielleicht nicht andersherum gesehen ganz rational auch mit Zahlen oder Fakten untermauern?
Ja klar, da gibt's auch Fakten, nämlich eine aktuelle Studie des Swiss Finance Instituts. Dabei wurden immerhin rund 29.000 Finfluencer auf ihre fachliche Kompetenz hin untersucht. Das Ergebnis war erschreckend. Nur ein gutes Viertel hat ein einigermaßen fundiertes Fachwissen. Und das hat mich schon gewundert. Ich habe die Qualität höher eingeschätzt. Überrascht hat mich auch, dass es so viele Finfluencer gibt.
Ja, muss ich sagen, finde ich auch überraschend, die Zahlen. Es sind also wirklich so wenige fachkundig. Das heißt ja im Umkehrschluss, mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme, mehr als 2/3 haben keine Ahnung oder sind schlicht unseriös. Karl, wie erkennt man jetzt die schwarzen Schafe und wann sollten die Warnlampen ganz hell aufleuchten?
Als allererstes haben wir immer wieder das alte Problem. Wenn übertriebene Gewinnversprechungen bei keinem oder nur sehr geringem Risiko gemacht werden, dann müssen alle Warnleuchten auf Rot springen. Gleiches gilt, wenn es vor allem um sehr spekulative Anlagen und hochkomplexe Produkte geht, von denen dann nur über Erfolge berichtet wird und Misserfolge überhaupt nicht vorkommen. Denn Strategien, die nur gewinnen, kann es an den Finanzmärkten nicht geben. Ein eindeutiges Warnsignal, ja eigentlich sogar ein Stoppschild ist es auch, wenn Handlungsdruck aufgebaut wird. Jetzt schnell zuschlagen, bevor die Chance weg ist. Besonders kritisch wird es, wenn Produkte empfohlen werden, für die der Finfluencer unmittelbare Provisionen erhält. Denn dass man in einer solchen Situation keinen objektiven Rat erwarten kann, das sagt einem ja schon der gesunde Menschenverstand. Leider ist gerade diese Art der Produktabhängigkeit oft nur schwer erkennbar.
Was sind denn jetzt die wichtigsten Angebote und Themen der Finfluencer, Karl? Geht es da eigentlich immer nur um Aktien oder um Trading?
Auch dazu gibt es eine Studie, nämlich die von der Leipzig Graduate School of Management. Und die zeigt, dass die Themen bei den Finfluencern tatsächlich recht breit gefächert sind. An der Spitze stehen mit einem Anteil von 25% Aktien. Der Rest verteilt sich auf Themen wie allgemeine Finanzbildung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge bis hin zu den Besonderheiten von Dividendenaktien. Jeder dieser anderen Bereiche macht ungefähr 10% aus. Aktien sind also das absolut dominierende Thema. Wenn du dann das Thema Dividendentitel noch dazu zählst, kommst du für Aktien sogar auf eine rund 35%ige Abdeckung. An sich ist das ja auch richtig, weil Aktien erstens die wichtigste Anlageform sind und zweitens am wenigsten wirklich verstanden werden. Leider aber dreht es sich dabei hauptsächlich um Daytrading und kurzfristige Spekulation. Und das ist es ja gerade nicht, was man mit Aktien eigentlich anfangen sollte.
Viele bieten ja auch sogenanntes Copy-Trading an, Karl. Davon habe ich offen gesagt noch nicht oft und viel gehört. Ich denke, es geht vielen anderen auch so. Worum geht's da überhaupt und wie sinnvoll ist das?
Beim Copy-Trading geht es darum, konkrete Handelsaktivitäten von aktiven Tradern zu kopieren, die natürlich alle wahnsinnig erfolgreich sind. Und zwar so erfolgreich, dass sie es sich leisten können, ihre geheimen Gewinnstrategien öffentlich zu machen. Du merkst, Andreas, speziell das Thema Daytrading und Copytrading regt mich besonders auf. Denn dabei werden meistens auch noch hochspekulative Produkte eingesetzt, die zwar extrem hohe Gewinnchancen haben, einem aber auch mit hoher Wahrscheinlichkeit den Totalverlust einbrocken können. Und obwohl vermutlich aus rechtlichen Gründen durchaus dazu gesagt wird, dass man einen Totalverlust machen kann, sind viele speziell vom Daytrading fasziniert und hier leider auch noch vor allem Anfänger. Nach wie vor fallen viel zu viele Anleger darauf herein und kaufen teures Equipment, das man dazu natürlich unbedingt braucht, und zahlen viel Geld für angeblich todsichere Handelsstrategien. Tatsache aber ist, dass dabei über 80% Geld verlieren. Und Strategien mit so hohen Verlustwahrscheinlichkeiten sollte man nicht auch noch kopieren.
Das waren jetzt also die schlechten, die negativen Stories, die du uns da gerade erzählt hast. Schauen wir auf die andere Seite, Karl. Woran erkennt man denn nun die seriösen und fachkundigen Finfluencer? Und würdest du da vielleicht den einen oder anderen sogar empfehlen wollen?
Seriöse Finfluencer sind einfach das Gegenteil von dem, wovor ich gerade gewarnt habe. Vor allem betonen sie, dass Aktienanlagen eben keine Spekulationen sind, sondern für einen langfristigen Vermögensaufbau sorgen sollen und das auch können, wenn sie richtig eingesetzt werden. Dabei geht es dann eben nicht um die tollsten Gewinnstrategien, sondern um Internationalisierung, eine breite Streuung und um Anlagedisziplin. Ein klares Qualitätsmerkmal ist es auch, wenn ausdrücklich auf die Kosten hingewiesen wird. Denn bei den windigen Finfluencern spielen Kosten praktisch keine Rolle. Ist ja auch klar, wenn sie über Gewinne von 20% in der Woche reden, ist es ja geradezu kleinlich, sich über Kosten Gedanken zu machen. Ein generelles Problem sehe ich im starken Übergewicht von Einzelaktien, Besprechungen und Empfehlungen. Ich will das nicht generell verteufeln und schon gar nicht als Zeichen mangelnder Qualität hinstellen. Aber dadurch entsteht das Risiko, dass dann nur in die entsprechenden Einzelaktien investiert wird und der so wichtige Aspekt der Risikostreuung unter die Räder kommt.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt mit dir beleuchten wollen, Karl. Wie schätzt du denn die langfristigen Auswirkungen des Finfluencer-Phänomens auf den Finanzmarkt ein? Also werden sich diese Entwicklungen positiv auf den Finanzsektor auswirken, weil ganz einfach auch mehr Leute dabei sind, vielleicht dadurch auch mehr Liquidität dabei ist, oder besteht eher die Gefahr von Marktverzerrungen?
Wir haben ja schon davon gesprochen, dass das Ganze zwei Seiten hat. Natürlich finde ich es positiv, dass Finfluencer die ja eher langweiligen Finanzthemen auch für das jüngere Publikum spannend und attraktiv machen. Aber dabei gibt es halt auch Schwachstellen. Stärkere Marktverzerrungen im Sinne systematisch verfälschter Kurse sehe ich aber eigentlich nicht. Höchstens bei kleineren und engen Märkten für irgendwelche exotischen Investments kann es schon mal vorkommen, dass bestimmte Marktbewegungen, sei es nach unten oder nach oben, durch Finfluencer verstärkt werden. Da ist also Vorsicht geboten.
Ich sehe also schon, man muss alle Augen und Ohren offen halten, um sich eine schöne, breite Basis an Wissen anzueignen. Karl, welchen Weg empfiehlst du denn hier ganz grundsätzlich?
Ich finde es grundsätzlich richtig, zumindest die Grundprinzipien einer Finanzmarktanlage sich anzueignen. Und die sind gar nicht so kompliziert, wie das häufig suggeriert wird, sondern relativ einfach. Vor allem können sie von jeder Mann und jeder Frau ohne Probleme verstanden werden. Gerade weil ich davon wirklich überzeugt bin, habe ich sogar ein Buch darüber geschrieben, Geld im Glück. Da habe ich das zusammengefasst, was für Privatanlegerinnen und Anleger wirklich wichtig ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich das auf einigermaßen unterhaltsame und lesbare Art und Weise geschafft habe. Aber das müssen natürlich meine Leser entscheiden.
Na gut, und dieser kleine Werbebreak sei dir in diesem Podcast, ist ja auch dein Podcast, erlaubt, lieber Karl.
Hat ja auch viel Zeit gekostet.
Geld im Glück, ich sag's einfach nochmal. Wir müssen so langsam zum Ende kommen, Karl. Inwiefern sollte es denn vielleicht mehr Regulierung oder Transparenz bei den Finfluencern geben, um Falschberatung zu verhindern? Und sind vielleicht Bankberater am Ende nicht sogar doch die besseren Finfluencer?
Oh, bitte nicht noch mehr Regulierung, Andreas. Am Ende kommt noch jemand auf die Idee und will die Regularien womöglich sogar ins Grundgesetz übernehmen. Transparenz ist zwar immer gut, aber man kann sie nicht in allen Details erzwingen. Man sollte die Menschen auch nicht vor jeder Dummheit mit einem Gesetz schützen wollen. Was die Bankberater anbelangt, dann sind die natürlich nicht automatisch besser als Finfluencer, denn nach wie vor werden sie in Deutschland zu über 90% von den Produktanbietern bezahlt. Was bedeutet, dass du eine objektive Beratung vergessen kannst. Generell gilt, Unabhängigkeit ist das Wichtigste und die kann es nur geben, wenn Berater nicht von Produktanbietern bezahlt werden, sondern von ihren Kunden, so wie wir es auch von unserem Steuerberater kennen. Damit hat man zwar immer noch keine Garantie, es mit einem kompetenten Ansprechpartner zu tun zu haben, aber es ist dadurch zumindest ausgeschlossen, dass dir absichtlich ein falscher Rat gegeben wird.
Also fassen wir zusammen, viele Finfluencer machen also auf der einen Seite keinen guten Job, wir haben die Zahlen gehört, und viele Bankberater arbeiten auf der anderen Seite eher provisionsgetrieben. Aber was bleibt denn nun übrig, Karl? Worauf sollten Anlegerinnen und Anleger achten?
Ganz klar, du bekommst auf dieser Welt nichts geschenkt, höchstens im engsten Familien- und Freundeskreis. Warum sollte das in der Finanzbranche anders sein? Wer hohe Renditen ohne Risiko verspricht, ist ein Scharlatan. Punkt. Aus Ende. Man sollte sich weder blind auf Finfluencer noch auf Bankberater verlassen. Die Grundprinzipien einer guten Geldanlage sind nicht so schwer zu verstehen. Die kann man sich ohne Probleme selber aneignen. Aber leider wird oft das Gegenteil behauptet, nur um einen eigenen Vorteil daraus zu ziehen.
Ein wichtiger Schlusssatz in diesem Podcast über Finfluencer von und mit Karl Matthäus Schmidt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, zwei weitere spannende Podcast-Folgen empfehlen. Können Sie gerne mitschreiben. Einmal die Folge 147. Die hatten wir damals Anlegen wie Warren Buffett genannt. Was ist sein Erfolgsgeheimnis? Auch wenn es sich, das muss ich dazu sagen, bei dem legendären Investor alles andere um einen Finfluencer handelt. Auf der anderen Seite, manche machen ja auch das, was Warren Buffett gerne vorgibt. Und die zweite Folge, 114, die heißt Vorsicht vor Börsenscharlatanen. Wie erkennt man schwarze Schafe bei der Geldanlage? Und hier erfahren Sie, wie Sie unseriöse Angebote erkennen. Soweit also dieser Hinweis, der am Ende noch gestattet sein darf. Und dann sei noch dieser letzte Hinweis gestattet, meine Damen, meine Herren. Dieser Podcast erscheint immer freitags, alle zwei Wochen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de. Sie dürfen uns gerne bewerten und natürlich dürfen Sie uns weiterempfehlen. Gern auch in Ihrem Freunden- oder Bekanntenkreis. Für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.